Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha am Mikrofon. Ihnen einen schönen guten Morgen. In der Slowakei könnte es zu einem Urteil kommen im Fall des ermordeten Investigativjournalisten Jan Kuciak. Gleich mehr dazu, warum der Prozess so stark beachtet wird und welche Folgen der Mord bis heute hat. Die französische Regierung stellt einen Rettungsplan vor, um die Wirtschaft im Land wieder in Schwung zu bringen. Die ist durch Corona stark eingebrochen. Was in dem Plan drin steht, auch das ein Thema bei uns. Und die Proteste in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko haben die Staatsbetriebe erreicht. Wir beleuchten, wie sich die Streikenden dort organisieren und wie die staatlichen Repressionen die Menschen zusammenschweißen. Es ist ein Verbrechen, das die Slowakei aufgewühlt hat. Der Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova. Im Sommer 2018, einige Monate nach dem Mord an seinem Sohn, äußerte sich auch der Vater von Jan Kuciak, Josef Kuciak.
Die ersten 3 Tage haben wir uns angeschlossen. Wir haben keine Nachrichten verfolgt und es einfach nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Dann habe ich langsam gemerkt, wie die ganze Welt auf den Mord reagiert und dass es bei uns in der Slowakei zu Entwicklungen kommt, die hoffentlich weitergehen werden. Dass dieser Tod zumindest irgendeinen Sinn hatte.
Die Entwicklungen, die Josef Kuciak vor gut 2 Jahren ansprach, haben die Slowakei tatsächlich verändert. Es kam nach dem Mordanschlag zu Massenprotesten im ganzen Land. Und die Nähe zwischen Politik und organisierter Kriminalität, worüber Kuciak geschrieben hat und weswegen er vermutlich starb, all das hat die Menschen auf die Straße getrieben, die Regierung musste zurücktreten. Es kam auch zu einem vielbeachteten Gerichtsprozess gegen den mutmaßlichen Auftraggeber und weitere Verdächtige. Ursprünglich war das Urteil für heute geplant, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich kommt. Dennoch, die Slowakei schaut auf diesen Prozess und darüber kann ich jetzt mit meinem Kollegen Kilian Kirchgessner sprechen, der das Land schon lange politisch beobachtet. Herr Kirchgessner, möglicherweise, ich habe es gerade erwähnt, wird das Urteil zum 2. Mal verschoben. Woran liegt das?
Ganz konkret geht es heute darum, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweise vorgelegt hat. Erst vor 2 oder 3 Tagen. Es geht da offenbar um umfangreiche Datenanalysen, die jetzt erst fertig geworden sind und hat also selbst eine Verschiebung beantragt. Es ist die 2. Verschiebung. Sie erwähnten das, vor ungefähr einem Monat sollte zum 1. Mal schon das Urteil fallen. Damals war es offenbar so, dass der Termin ein wenig zu ehrgeizig gesetzt war. Wir dürfen nicht vergessen, es geht um 3 Angeklagte jetzt in diesem konkreten Prozess. 2 weitere sind schon verurteilt in der Vergangenheit. Das hat damit zu tun, dass es einen Auftraggeber gab, dass es Vermittler dieses Mordes gab und dann tatsächlich den Mörder selbst und weitere unmittelbar Tatbeteiligte, die den Mörder hingefahren haben und so weiter. Also ein großes Netz von Leuten und ein großes Netz entsprechend auch von Material, das da gesichtet werden muss. Und eins darf man auch nicht vergessen, der öffentliche Druck in der Slowakei ist dermaßen groß. Er ist gewaltig auf dieses Urteil. Die Erwartung ist wirklich eine exorbitante, die in der Öffentlichkeit da geschürt wird. Und das Urteil soll tatsächlich dann entsprechend auch einer späteren Beurteilung, einer späteren Revision standhalten. Deshalb also tatsächlich die längere Zeit, die es offenbar braucht.
Das klingt nach gründlichem Arbeiten in der Justiz. Spricht das denn auch für das slowakische Justizsystem, das ja in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stand?
Bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang einen Kommentar, den es in der Zeitung Aktuality SK gegeben hat. Das ist das Medium, für das Jan Kuciak gearbeitet hatte. Da heißt es dann wörtlich, ich zitiere, wir erfahren, ob wir eines Tages ein Rechtsstaat sein können, der anständige Leute schützt und Gauner bestraft. Das ist also die Erwartung, die an dieses Urteil gerichtet sind. Und zum Rechtsstaat, so heißt es in dem Kommentar weiter, gehört gerade, dass er nicht auf Emotionen und die öffentliche Meinung hört, sondern auf Fakten. Damit verbunden ist der Appell des Kommentators, lasst uns den Richtern mehr Zeit geben, lasst uns ruhig bleiben und die Richter erstmal die Arbeit machen lassen. Das heißt also, man hofft darauf, dass es ein vernünftiges, ein gerechtes Urteil werden wird und dass es ein Urteil wird, das auch auf Beweise gestützt ist. Und insofern appellieren die Kommentatoren darauf, erstmal tatsächlich Vorschussvertrauen zu haben in die slowakische Justiz.
Ich habe es schon angedeutet, der Mord an Jan Kuciak und Martina Kuschnirova, der hat einiges in Bewegung gesetzt. Können Sie uns das nochmal erläutern? Was ist da konkret passiert?
Das Ganze ist gewissermaßen zweistufig. In einer ersten Welle gab es gewaltige Demonstrationen. Es waren die größten Proteste seit der politischen Wende, die im ganzen Land, auch in verschiedenen kleineren Städten stattgefunden haben. Da ging es ganz konkret um den Regierungsrücktritt. Denn früh wurde schon ruchbar, dass es enge Verbindungen gab, offenbar vom damaligen Regierungschef Robert Fico in die Kreise der zumindest zwielichten Geschäftemacher, Mafiosi könnte man möglicherweise auch sagen. Und tatsächlich, und das ist die zweite Welle, kam es dann als erstes zu einem Rücktritt. Der Regierungschef Fico ist zurückgetreten, auch der Innenminister ist zurückgetreten. Die ganze Partei steht jetzt vor der Spaltung, das sind die slowakischen Sozialdemokraten. Und zu der zweiten Stufe gehört auch die Präsidentschaftswahl. Die hat im vergangenen Jahr stattgefunden und völlig unerwartet gewann Susana Čaputová. Das ist eine Frau, Juristin, die selbst aus der Bürgergesellschaft hervorgeht, nicht politisch engagiert, zu keiner der großen Parteien gehört. Und niemand hätte es vorher für möglich gehalten, dass eine solche Außenseiterkandidatin es ins Präsidentenamt schafft. Und sie schlägt tatsächlich jetzt im Amt auch Töne an, die manche Beobachter an Václav Havel erinnern. Also tatsächlich etwas in der Gesellschaft Versöhnliches, etwas Eintretendes für eine höhere Moral in der Politik. Und das wirkt tatsächlich dann auch bis in die aktuelle Politik hinein.
Welche Probleme sehen Sie denn noch, trotz dieser eben erwähnten, ja durchaus positiv zu bewertenden Entwicklungen?
In der Politik, in der Regierungspolitik ist es so, dass es durchaus immer wieder Verwerfungen gibt in den Parteien auch. Die aktuelle Regierungspartei, die dann an die Macht kam, gerade in Abgrenzung von Korruption und so weiter, ist dafür ein Beispiel. Da wird es sicherlich noch eine ganze Weile brauchen, bis sich das ein wenig normalisiert hat. Dazu kommt aber auch, und das ist auch eine gute Botschaft, die einen positiven Ausblick vielen Slowaken gibt, die Medien haben sich auch durch den Fall Kuciak verändert. Es gibt mehr Recherche, mehr Investigatives, man arbeitet stärker zusammen und die Botschaft der Journalisten ist eindeutig, wir möchten uns nicht einschüchtern lassen, auch nicht von einem solchen Mord, wir wühlen weiter. Und das ist etwas, was viele Slowaken auch mit Hoffnung und mit Mut erfüllt.
Kilian Kirchgessner war das mit Informationen und Einschätzungen zum Prozess um den ermordeten slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak und Martina Kuschnirova. Das Urteil könnte heute möglicherweise fallen. Besten Dank. Nur wenige Länder in Europa waren und sind so hart von der Corona-Pandemie betroffen wie Frankreich. Bisher sind gut 30.000 Menschen an dem Virus gestorben, gut das Dreifache im Vergleich zu Deutschland. Der wochenlange Lockdown im Frühjahr hat das Land auch wirtschaftlich nach unten gezogen. Das Bruttoinlandsprodukt könnte stark fallen. Und dann steigen auch die Corona-Zahlen wieder. In den letzten Tagen gab es viele neue Infizierte. Das ist also die Ausgangslage für die französische Regierung, die heute ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft im Land auf den Weg bringen möchte. Mit Martin Bohne, ARD-Korrespondent in Paris, kann ich jetzt über die Pläne sprechen. Herr Bohne, um was geht es? Wie will die Regierung die Wirtschaft unterstützen?
Also mit sehr viel Geld. 100 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Der Plan wird heute im Ministerrat verabschiedet werden, aber Premierminister Castex hat bereits die Einzelheiten mitgeteilt. 100 Milliarden Euro, das soll sich auf drei wesentliche Pfeiler verteilen. Etwa ein Drittel des Geldes für die ökologische Umgestaltung, ein weiteres Drittel für die Stärkung der industriellen Basis des Landes und ein Drittel etwa für die Bildung und den sozialen Zusammenhalt. Das ist Geld, was die französische Wirtschaft wieder fit machen soll. Es geht nicht nur darum, die aktuellen Corona-Auswirkungen zu bekämpfen, sondern es soll ein Plan sein, der das Land in die Zukunft führt mit der Perspektive 2030. Und die Franzosen haben sich ganz bewusst dafür entschieden, nicht auf die Nachfrageseite zu setzen, also nicht wie zum Beispiel in Deutschland Steuern, Verbrauchssteuern zu senken, also die Mehrwertsteuer oder das Geld in die den Privatpersonen zu geben, sondern es soll die industrielle Basis gestärkt werden. Hier ist ja immer schon in den letzten Wochen, Monaten ein Schlüsselwort, die Souveränität, die ökonomische Souveränität des Landes zu stärken, auch Industrien wieder zurückzuholen, die abgewandert sind. Also das ist die große strategische Richtung.
Ein Aspekt, von dem auch zu lesen ist, ist der Klimaschutz, der unterstützt und gestärkt werden soll. Wo steht denn Frankreich bei diesem für viele ja sehr wichtigen Thema?
Der Klimaschutz in Frankreich hat sehr an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren und Monaten. Das ist eine der Hauptsorgen der Menschen geworden, jetzt natürlich überlagert durch die Corona-Krise. Und die Regierenden beteuern, dass sie das als ein sehr wichtiges Thema sehen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob das wirklich so ernst gemeint ist. Jedenfalls, ich habe es ja schon gesagt, in diesem Plan wird sehr viel Geld für die ökologische Umwandlung der Wirtschaft bereitgestellt werden. Da geht es um saubere Flugzeuge, um saubere Autos, auch um die Förderung des Fahrradverkehrs. Also da wird Geld für die Reparatur von Fahrrädern bereitgestellt, natürlich ein kleinerer Posten. Und man will die Energieformen stärken, die eben ökologisch sauber sind. 2 Milliarden zum Beispiel für den Wasserstoff. Aber Umweltschützer monieren, dass zum Beispiel auch 400 Millionen Euro für die Nuklearindustrie vorgesehen sind, die hier bei Umweltschützern als unsauber und als gefährlich gilt. Das ist man in Frankreich teilweise sehr anderer Meinung, weil man ja sehr auf Atomkraft setzt. Also das Bild ist durchmischt.
Was ist denn der Hintergrund der Maßnahmen? Wie dramatisch sind die wirtschaftlichen und auch die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie?
Frankreich ist durch die Pandemie wirtschaftlich sehr stark betroffen, stärker noch als die meisten anderen Industriestaaten. Nach den neuesten Zahlen wird mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr von über 10% gerechnet. Das liegt zum einen daran, dass die Industriezweige und Wirtschaftszweige, die besonders betroffen sind von der Pandemie, in Frankreich eine überdurchschnittlich große Bedeutung haben. Ich denke da zum Beispiel an den Tourismussektor, der so gut wie zum Erliegen gekommen ist, zumindest was den ausländischen Publikumsverkehr betrifft. Der ist in Frankreich wesentlich wichtiger als in Deutschland. Und auch die Flugzeugindustrie, da ist Frankreich ja mitführend in der Welt, die ist ja durch Corona auch sehr stark betroffen. Auch da mussten die Franzosen schon sehr viel Geld investieren, um da die Schäden zu begrenzen. Zum Zweiten hat Frankreich sehr starke Beschränkungen erlassen wegen zur Bekämpfung der Pandemie. Das hat sich wirtschaftlich natürlich niedergeschlagen, weil viel mehr wirtschaftliche Aktivität zum Stillstand kam als zum Beispiel in Deutschland. Und auch den Menschen wurde fast vollständig der Lohnausfall ersetzt. Also da wurde auch in gewisser Weise ein soziales Polster geschaffen, das jetzt die Wiederbelebung der Wirtschaft etwas erschwert.
Können Sie uns noch kurz erklären, wie es um die Akzeptanz der Corona-Politik steht von Regierung und von Präsident Macron?
Das ist interessant, das ist sehr zwiegespalten. Also einerseits unterstützen die Franzosen ziemlich einhellig die Corona-Schutzmaßnahmen, die scharfen Corona-Schutzmaßnahmen in Frankreich. Aber das kommt der Regierung kaum zugute. Also Macron, im Unterschied zu Angela Merkel zum Beispiel in Deutschland, konnte seine Zustimmungsrate in der Krise kaum erhöhen. Also sie ist auch nicht gefallen, aber er hat kaum zulegen können. Und das zeigt, die Menschen fühlen sich verängstigt. Sie wollen geschützt werden vom Staat. Gleichzeitig trauen sie der Regierung nicht zu, dass sie diesen Schutz gewährt.
Informationen aus Paris waren das von meinem Kollegen Martin Bohne. Wir sprachen über den Rettungsplan für die Wirtschaft, den die französische Regierung heute vorstellt. Die Reisediplomatie zwischen Russland und Belarus, sie nimmt zu. Heute wird der russische Ministerpräsident Michail Mischustin in Minsk erwartet. Es ist der erste Besuch eines russischen Regierungsmitgliedes, seitdem gegen Alexander Lukaschenko, den belarussischen Präsidenten, protestiert wird. Lukaschenko wiederum soll in den kommenden Wochen in den Kreml reisen. Damit stärkt Moskau, der nach wie vor der wichtigste Verbündete von Belarus ist, dem Regime den Rücken, zumindest symbolisch. Denn in Belarus selbst ist die Lage nach wie vor angespannt. Es wird täglich protestiert und gestreikt, auch in den so wichtigen Staatsbetrieben. Die bildeten lange die Machtbasis von Lukaschenko und haben die Wirtschaft des Landes gestärkt. Unser Korrespondent Tilko Gries hat sich angeschaut, wie die Streikenden organisiert sind, denn der Widerstand des Staatsapparates ist mittlerweile deutlich zu spüren.
In der Minsker Automobilfabrik Maas, beim Düngemittelhersteller Belaruskali im Süden von Belarus und in anderen Betrieben, Arbeiter streiken, stellen die Geschäftsführung zur Rede, fordern den Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen. Für ein paar Tage sah es so aus, als könnten diese Streiks, obwohl sie nie das ganze Land erfassten, schnell großen Druck aufbauen. denn es wurden Unternehmen gestreikt, die direkt oder mittelbar dem Staat gehören. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wollen die Geldquellen von Alexander Lukaschenko und damit den öffentlichen Haushalt treffen. Die großen Gewerkschaften im Land sind vom Staat abhängig und haben die Streikaufrufe nicht unterstützt, weil sie nach belarussischer Rechtslage illegal sind. Und schon bald wurde begonnen, Streikende unter Druck zu setzen, berichtet Alexander Jaroschuk vom belarussischen Kongress demokratischer Gewerkschaften, einer kleinen und unabhängigen Arbeitnehmervertretung. Jetzt gibt es sehr scharfe Repressionen. Der Druck trifft nun die Mitglieder von Streikkomitees in den Betrieben, auch die Arbeiter. Eine ganze Reihe von Leuten ist zu 15, zu 25 Tagen Arreststrafe verurteilt worden. Es wurden hohe Geldstrafen verhängt und es werden Strafverfahren eingeleitet. Im Fall von Belaruskali und dem dortigen Streikkomitee sind es 9 Strafverfahren. Der Druck habe dazu geführt, dass es große Arbeitsniederlegungen nicht mehr gäbe. Einzelne Mitglieder von Streikkomitees sind buchstäblich geflohen und leben nun in Nachbarländern. Anderen wird der Prozess gemacht. Alexander Jaroschuk erklärt, Belegschaften griffen nun zu einem anderen Mittel, keinem klassischen Streik, bei dem Maschinen und Bänder stillstünden. Sie machen einen italienischen Streik. Wenn Leute in die Produktion kommen und gar nichts tun oder mit halber Kraft langsamer arbeiten, 20 oder 30% des Üblichen. Dieser Streik ermöglicht es, an ihm gefahrlos teilzunehmen. Niemand erfährt, wer ihn steuert. In der Tat braucht man gar keine Führung. Und gleichzeitig entspricht das der Mentalität der Belarussen als Partisanennation. Die Geschichte nicht nur des Zweiten Weltkrieges habe die Belarussen immer wieder gezwungen, unter Besatzern zu leben, worauf sie mit Kampf im Untergrund und Sabotage geantwortet hätten. Auch jetzt sei man bereit, einen langen Atem zu haben. Wie viele Arbeiter in wie vielen Betrieben streikten, ist Jaroschuks Worten zufolge jedoch nicht zu ermitteln, eben weil es keine zentrale Führung gäbe. Er wisse von Dutzenden Unternehmen, wolle aber keine nennen, weil jede öffentliche Äußerung neuen Druck von oben und sogar Entlassungen zur Folge haben könne. Um Entlassene oder Verurteilte finanziell zu unterstützen, haben sich einige Initiativen gegründet. Andrei Strijak ist Mitgründer von Buy Help und Buy Sol. Buy ist das Kürzel für Belarus, Sol steht für Solidarität. Die Höhe der Kompensation richte sich nach dem Gehalt oder nach der verhängten Strafe. Sie werde allerdings auch an Opfer von Polizeigewalt und Folter ausgezahlt. Die Frage ist, wie kann man eine Verletzung einstufen, wenn jemand vergewaltigt wurde, wie die Amputation eines Beines wegen einer Explosion? Wir versuchen, solche Fälle als besonders schwere zu definieren, sie gleich zu behandeln. Wir befassen uns nicht mit moralischen Fragen, damit die Menschen eine angemessene Entschädigung bekommen können. Seit der Wahl vor fast einem Monat sind Strijaks Angaben zufolge rund 5 Millionen Euro gespendet worden. Das Geld stammt von Belarussen im Inland und Landsleuten, die im Ausland lebten. Mehr als 4000 Menschen hätten Unterstützung aus den beiden Fonds erhalten. Nach wie vor gingen Anträge ein, nach wie vor erhalte er auch Spenden. Es gibt ein wunderbares Beispiel im Automobilwerk Maas, wo Arbeiter entlassen wurden, weil sie streikten. Und ITler sind bereit, sie unter ihre Obhut zu nehmen. Sie zahlen monatlich eine bestimmte Summe, damit sich diese Arbeiter ihre Zuversicht bewahren und in Ruhe eine neue Arbeit suchen können. Auch solche privaten Hilfsinitiativen sind dem Staat ein Dorn im Auge. Strijak sei signalisiert worden, dass er in Belarus gefährlich lebe. Er hat daraufhin seine Sachen gepackt und organisiert die Arbeit der beiden Fonds inzwischen aus Kiew in der Ukraine.
Ein Beitrag war das über die Streiks in den belarussischen Staatsbetrieben von Tilko Gries. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich bin Frederik Rother und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.